Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Api cetsurara charo vachateman ananyava saduiva samatavya samyagvyapasito hisaha. Selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, muss er, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger angesehen werden, da er mit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Erläuterung von Nisthivayan Gretischer Prabhupada Gita. Das Wort Suda Chadaha, das in diesem Vers gebraucht wird, ist sehr bedeutsam. Und wir sollten es richtig verstehen. Für die bedingten Lebewesen gibt es zwei Arten von Handlungen. Bedingte und wesensgemäße. So was den Schutz des Körpers oder das Befolgen der gesellschaftlichen und staatlichen Gesetze betrifft, so muss sicherlich jeder selbst ein Gottgeweihter verschiedene Tätigkeiten in Verbindung mit den bedingten Leben ausführen. Und diese werden bedingte Tätigkeiten genannt. Darüber hinaus gibt das Lebewesen, das sich völlig seiner spirituellen Natur bewusst ist und sich im Krishna-Bewusstsein, dem hingebungsvollen Dienst des Herrn, beschäftigt, Tätigkeiten nach, die transzendental genannt werden. Solche Tätigkeiten werden in der wesensgemäßen Stellung verrichtet und sie werden hingebungsvollen Dienst genannt. So im bedingten Zustand nun kommt es manchmal vor, dass der hingebungsvolle Dienst und der bedingte Dienst in Beziehung zum Körper parallel laufen. So manchmal jedoch sind diese Tätigkeiten auch einmal entgegengesetzt. So ein Gottgeweihter ist sehr darauf bedacht, möglichst nichts zu tun, was seinen gesunden Zustand gefährden könnte. Er weiß, dass die Vollkommenheit seiner Tätigkeit von seiner fortschreitenden Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein abhängig ist. Manchmal jedoch kann es geschehen, dass eine Person im Krishna-Bewusstsein eine Handlung begeht, die aus sozialer oder politischer Sicht als höchst verabscheuungswürdig gelten könnte. Doch ein solches vorübergehendes Zuvorkommen macht ihn nicht untauglich für den hingebungsvollen Dienst. Im Srimad Bhagavatam heißt es, dass jemand, der zu Fall kommt, aber mit ganzem Herzen im transzendentalen Dienst des Herrn beschäftigt ist, vom Herrn, der in sein Herzen weilt, geläutert wird und dass er ihm seine abscheulichen Verhalten verzeiht. Die materielle Verunreinigung ist so stark, dass manchmal sogar ein Yogi, der völlig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, ihrem Einfluss unterliegt. Doch Krishna-Bewusstsein ist so mächtig, dass solch ein gelegentliches Zufallkommen sogleich berichtigt wird. Deshalb ist der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes immer ein Erfolg. So niemand sollte einen Gottgeweihten verspotten, wenn dieser zufällig vom idealen Pfad abkommt. Denn wie der nächste Vers erklärt, wird solch gelegentliches Zufallkommen aufhören, sobald der Gottgeweihte fest im Krishna-Bewusstsein verankert ist. So, man sollte sich also darüber bewusst sein, dass jemand, der im Krishna-Bewusstsein gründet und mit Entschlossenheit den Vorgang des Chantens von Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, befolgt, sich auf der transzendentalen Ebene befindet, auch wenn er durch Zufall oder unglückliche Umstände einmal zu Fall kommt. Die Worte Sadur, Eva, er ist heilig, sind sehr eindringlich. Wegen eines unglücklichen Nicht-Gottgeweihten, einen Gottgeweihten, nochmal sind, also sehr heilig, wo war ich, mit der Sadur, Eva, sind sehr heilig. Sie sind eine Warnung an die Nicht-Gottgeweihten, einen Gottgeweihten wegen eines unglücklichen Falls nicht zu verspotten. Er sollte trotzdem als heilig angesehen werden, selbst wenn er unbeabsichtigt zu Fall gekommen ist. Das Wort Mantavyaha ist sogar noch eindringlicher. Wenn man diese Regel nicht beachtet und einen Gottgeweihten verspottet, weil er zufällig zu Fall gekommen ist, verstößt man gegen die Anweisung des höchsten Herrn. Die einzige Qualifikation eines Gottgeweihten besteht darin, unerschütterlich und ausschließlich im hingebungsvollen Dienst tätig zu sein. In the Shinga Purana, findet man die folgende Aussage. Bhagavati Chaharav Ananya Chitta Prishtamarinopi Vidachati Manushyaha Nahi Shasha Kalusha Shabi Karachit Timira Prabhavavatam Upati Chandraha. Dieser Vers besagt, dass selbst jemand, der vollständig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, manchmal abscheuliche Handlungen ausführen mag. Dass diese Handlungen jedoch wie die Flecken auf dem Mond betrachtet werden sollten, die die Spur eines Kaninchen gleichen. Solche Flecken können für die Verbreitung des Mondlichtes kein Hindernis darstellen. In ähnlicher Weise wird ein Gottgeweihter, der zufällig vom Pfad des heiligen Charakters abweicht, nicht verabscheuungswürdig. Andererseits sollte man jedoch nicht den falschen Schluss ziehen, dass ein Gottgeweihter im transzendentalen hingebungsvollen Dienst alle möglichen abscheulichen Handlungen begehen darf. Dieser Vers bezieht sich nur auf ein Zufallkommen aufgrund unglücklicher Umstände, herbeigeführt durch starke Macht materieller Einflüsse. So, hingebungsvoller Dienst ist mehr oder weniger eine Kriegserklärung gegen die illusionierende Energie. Solange man nicht stark genug ist, gegen die illusionierende Energie zu kämpfen, kann es vorkommen, dass man unbeabsichtigt zu Fall kommt. Wenn man aber stark genug ist, wird man nicht mehr solchen Rückschlägen unterworfen sein. Wie zuvor bereits erklärt wurde, niemand sollte diesen Vers dazu missbrauchen, alle möglichen Unsinn zu machen und zu glauben, er sei immer noch ein Gottgeweihter. Wenn jemand seinen Charakter durch hingebungsvollen Dienst nicht verbessert, kann er nicht als Gottgeweihter hohen Ranges gesehen werden. Selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, muss er, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger angesehen werden, der mit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Namaum Vishnupadaya Krishna Vrishtaya Buddhare Srimata Bhaktivedanta Swami Nityanamini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prasharini Nivishesha Sanyavadi Prashyadesha Tarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gaura Bhaktavindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So. Das ist ein Vers, der uns eigentlich alle betrifft. So. Wenn man ein Devotee wird, ein Gottgeweihter, im Krishna-Bewusstsein, also ich rede jetzt mal von unserem Dharma, von unserer Religion, das passiert auch in anderen religiösen Einrichtungen, dann kann es vorkommen, dass man zum Anfang im hingebungsvollen Dienst sehr enthusiastisch ist und sehr viel Freude erfährt und sehr schnell viel Fortschritt macht. Fortschritt bedeutet, dass man den Sinn zum einen des Lebens sieht in sich selber, was das Tätigkeitsfeld und was das wirkliche Dharma deiner oder meiner Person ist. So, dass man sich Ort und Zeit und Umstände gemäß genau da hingibt und den Dienst verrichtet an Gott, so dass man so schnell wie möglich zurück nach Hause zu Gott gehen kann, also sehr viel Fortschritt machen kann. So, und wir wissen das im Krishna-Bewusstsein durch die Barmherzigkeit Krishnas und des spirituellen Meisters, dass am Anfang diese Hingabe und diese Liebe durch die Mercy der Devotees getragen wird. Das heißt, man kommt im Anfang des Krishna-Bewusstseins sehr viele Blessings und sehr viel Glücks, transzentales Glücksgefühl, um diesen Vorgang aufnehmen zu können. So, jeder hat das mal erfahren, denke ich, von uns, der sich mit Krishna-Bewusstsein ernsthaft beschäftigt hat, der das erste Mal seine 16 Runden geschwendet hat, was nicht sehr einfach ist. Man sollte sich mal hinsetzen, das versuchen, 2 Stunden lang Hare Krishna Mahamantra zu schenken, ohne sich von dem Geist ablenken zu lassen. Wer kann das von euch? So, wer hat es geschafft, mal 2 Stunden ganz meditativ in sich hinein horchend Hare Krishna Mahamantra zu schenken? Ich praktiziere das schon, ich fing das erste Mal an zu schenken, aber nicht stetig, 1972, und praktiziere es jetzt intensiv 18 Jahre. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Werde ich 2 Stunden, ohne meinen Geist abzulenken, den Hare Krishna Mahamantra zu schenken und ihn auch wirklich 2 Stunden ganz intensiv zu hören.
So, das ist eine sehr starke Herausforderung. Das ist eine große Hingabe und Liebe, die Krishna da erwartet. Um dann irgendmal frei zu werden von den Erscheinungsweisen dieser materiellen Natur, zum Beispiel Tamaguna, Erscheinungsweise der Unwissenheit, Rajaguna, die Erscheinungsweise der Leidenschaft und das war das erste, das höchste Ziel, die dritte, Sattva-Guna, ne? Das ist die Erscheinungsweise der Tugend. Wenn wir auf der Erscheinungsweise der Tugend unsere Handlung ausführen, im Beruf, im Familienleben, im Krishna-Bewusstsein, dann haben wir schon eine sehr hohe Ebene erreicht. So in der Erscheinungsweise der Tugend erfahren wir Freude, materielles Glück. Wir stehen über die Dinge. Wir lesen die Bücher von Srila Prabhupada, sind auf der Dhyana-Ebene. Wir können mit dem Kopf, mit dem Geist, mit der Intelligenz, mit dem Intellekt verstehen, was Krishna-Bewusstsein bedeutet. Es ist aber noch nicht die allerhöchste Ebene. So. Erst wenn wir uns davon frei machen, dass wir aufhören, selbst die Erscheinungsweise der Tugend zu genießen, können wir uns wirklich erheben auf die höchste Ebene, auf Shuddha-Sattva, auf die transzendentale Ebene. Und dann werden wir befreit von diesem materiellen Dharma, dass wir alle leben müssen. Das heißt, wir sind alle noch verpflichtet dieser materiellen Welt, verpflichtet unseren Eltern gegenüber, weil die Eltern uns geboren haben, erzogen haben, uns Unterkunft gegeben haben. Die haben uns genährt, die haben uns Wissen gegeben, indem sie die Schule bezahlt und finanziert haben. Die haben uns Geborgenheit gegeben, Liebe. Wir sind im sozialen Bereich, im materiellen, sozialen, innermenschlichen Bereich, den Eltern 100% verpflichtet. So bis am Schluss ihres Lebens sind wir den Eltern, dem Vater, der Mutter verpflichtet, uns ihnen zu hinzugeben. So wie sie sich uns hingegeben haben. So, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist eine materielle Verpflichtung. Ich rede nicht mal von einer spirituellen Verpflichtung. Das ist eine materielle, menschliche Verpflichtung. Und wir sind auch der Gesellschaft verpflichtet. Früher war ich noch, musste ich noch zur Bundeswehr, weil ich der Gesellschaft der deutlichsten deutschen Lande noch verpflichtet war. So, und ich musste 2 Jahre Dienst darbringen. Meines jungen Lebens musste ich opfern, um dieses Land zu verteidigen oder mich ausbilden zu lassen. So, das war eine materielle Verpflichtung. Und ich bin ihr auch nachgekommen, weil es war meine Pflicht. Dafür hat der Staat dafür gesorgt, dass ich eine gute Ausbildung kriege, dass ich Geld verdienen kann und meine Steuern drauf zahle und so weiter und so fort. Das ist auch eine materielle Verpflichtung, noch keine spirituelle. Oder man ist gegenüber natürlich der Familie verpflichtet, den Kindern. So, die Mutter muss dem Kind immer dienstbereit sein. Sie muss immer dafür sorgen, dass das Kind genug zu essen hat, dass sie Kleidung hat. Ne? Dass sie zur Schule geht, dass sie was lernt. Auch dass sie Liebe kriegt, Mutterliebe kriegt. Das ist auch eine soziale Verpflichtung. Man darf sich nicht daraus stehlen und sagen, ach, ich gebe das Kind mal bei der Schule ab und dann, wenn es nach Hause kommt, macht es Schularbeit und dann soll es sich selbst beschäftigen. Sondern Mutter muss immer gegenwärtig sein, in Liebe und Hingabe. Das wissen wir bei Mutter Yashoda, wenn wir Krishna sehen, als Radha Damodaras Govindaraj sehr schön besungen hat. Dieses Lila, diese Geschichte. Das tut er ja schon, es gibt sehr transzendentale Geschichten im Krishna-Buch. Immer gegenwärtig ist, und das Kind immer gegenwärtig bei seiner Mutter ist, immer Zuflucht. So, jeder ist den anderen irgendwo verpflichtet. Aber auf der transzendentalen, spirituellen Ebene führen wir diese Tätigkeiten zwar weiter aus, aber in erster Linie sind wir Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, verpflichtet. Aber das ist eine Ebene, wo man das verwirklicht haben muss, dass man sich 24 Stunden rund um die Uhr in den Dienst des höchsten Herrn beschäftigt. Und wenn man in der Lage ist, wirklich mal 2 Stunden sich hinzusetzen und den heiligen Namen 2 Stunden lang, also wirklich jede Silbe einzeln, jedes Wort in sich aufnimmt und nur über den Hare Krishna Mahamantra chantet und ihn nicht vergisst und der Geist nicht abweicht, das heißt, wir reden davon Detektivchanten, nicht? Man chantet, man hört den heiligen Namen, man spricht ihn aus, aber denkt vielleicht an viel Geld oder an Mercedes-Benz oder an eine gute Arbeit einer schönen Frau oder an einen schönen Ehemann. So, dann ist man schon weg von Krishna und man denkt, ich werde keinen Heiligen. Wenn man das schafft, wenn man das wirklich 2 Stunden, dann hat man sich auf die Ebene, auf eine sehr hohe Ebene eines Devotis bewegt und dann fließt die Prema Bhakti, die reine Liebe zu Krishna, die reine Liebe zu Gott. Das heißt, wir sind frei von materiellem Bewusstsein. So, und alles, was du dann tust, du wirst merken, verwirklichen, dass du nicht mehr der Handelnde bist. Sondern du bist nur noch der Beobachter. Und Krishna handelt in dir. Das heißt, du gehst raus, redest mit Menschen oder predigst oder verteilst Bücher oder bist in deiner Familie und bringst alles mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, mit Krishna in Verbindung. So, und es kann aber passieren, und es ist oft passiert in unserer Bewegung, in anderen religiösen Bewegungen, dass auch ein Gottgeweihter auf dieser Ebene, der vorher eine körperliche Offenbarung, eine geistige Offenbarung gemacht hat, auf einer Ebene von Paramahansa, dass der auch wieder mal runterfallen kann vom spirituellen Leben und einen materiellen Wunsch kultiviert. So, da passiert es auch, dass in den Medien oder bei Freunden, Bekannten, jeder mit dem Finger auf ihn zeigt. Siehst du, ich habe es doch immer gewusst. Er ist ja überhaupt kein Gottgeweihter. An diesem einen Punkt ist er schwach geworden, ist er runtergefallen. So, und das Bhagavatam sagt, das kann mal passieren, dass auch ein Gottgeweihter, der ernsthaft ist, der 18, 20, 25, 30 Jahre diesen hingebungsvollen Dienst praktiziert und ernsthaft folgt, dass es im Leben mal passieren kann, dass er mal runterfällt. Dass er wieder anhaftet und kriegt eine schöne Frau, wenn er im Zölibat 20 Jahre gelebt hat. So, auch bei uns ist passiert, dass man nach 25 Jahren Entsagung mal einen Devote dann wieder geheiratet hat, noch mit 50 und Kinder gezeugt hat. Vorher war eine sehr große Heiliger, ein Sadhu, wie hier beschrieben wird. Ne? Eine große Persönlichkeit im Krishna-Bewusstsein. Und trotzdem ist er den Weg nochmal gegangen, nach unten, runtergekommen und ist nochmal zu Fall gekommen. Und das sollte nicht für andere, die nicht so Krishna-bewusst sind, aber die immer mit dem Finger sehr kritisch sind oder die Schulmeistern wollen, sollte nicht das Recht geben, da muss man aufpassen, diese Person zu kritisieren. Denn diese Person hat ja schon, wie Achamil, in seinen jungen Jahren über 20, 25 Jahre lang Krishna-Bewusstsein praktiziert. Auch Achamil ist zu Fall gekommen. Ihr kennt die Geschichte. Und er hat seinen kleinen Jungen Narayan genannt. Ne? Hat ihm einen spirituellen Namen gegeben, den Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes. So, und als er über 80 war, 88 oder 87 Jahre alt, er hat dann sehr, sehr viele sinnvolle Tätigkeiten, also nicht nur eine sinnvolle Tätigkeit, die haben sich angereiht wie die Perle an einer Schnur. So viele sinnvolle Tätigkeiten hat er begangen. Und er hat sich dann, als er den Körper aufgegeben hat, in Liebe und Hingabe an seinen Sohn gewandt. An den hat er sich erinnert, weil er den abgöttisch geliebt hat. Und er hat seinen Namen gerufen, Narayan, Narayan. So. Und was ist passiert, als er den Körper aufgegeben hat? Er hat Befreiung erlangt, Moksha. Das heißt, er ist für seine sinnvollen Handlungen, die er begangen hat, nicht mehr verantwortlich dafür sein. Nur weil er den heiligen Namen des höchsten Herrn geschändet hat. So, und das ist das, wenn wir in einer Notsituation, in einer hilflosen Situation sind, wenn wir den Körper aufgeben, ist es wichtig, dass wir uns an Krishna erinnern, dass wir seinen heiligen Namen schenken. Und dann, egal was man gemacht hat in dieser materiellen Welt, wenn wir es mit Liebe und Hingabe, mit einer gewissen Unschuld, mit einer gewissen Verzweiflung tun, gehen wir zurück nach Hause zu Krishna. So barmherzig ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Das ist eine grundlose Barmherzigkeit. Das heißt natürlich nicht, wie Srila Prabhupada hat in dieser Erläuterung nochmal erklärt, dass wir jetzt bewusst Sünden begehen können, um dann, wenn der Tag X dann da ist, weil wir genau wissen, wir sind befreit, er vergibt uns, er verzeiht uns, nicht? Also man geht in den Frühschoppen, weil ich will ja was früher bei den Christen, ich will das jetzt nicht allen zuschießen und ab die ganze Woche gesündigt und sonntags ist man in die Kirche reingegangen, hat Vergebung gebeten zur höchsten Persönlichkeit Gottes und dann am Montag wieder angefangen zu trinken oder schlimme Dinge zu tun und zu sündigen und dann weil man genau wusste, ja, mir wird eh vergeben und verziehen. Nein, das ist nicht so. Man darf nicht bewusst dies tun oder machen. So, wenn man unschuldig herunterfällt, und das kann passieren, die materielle Welt ist illusionär, die ist sehr stark, Maya ist sehr stark, hat große Energie, ist mit großer Kraft ausgestattet. Oder kann es einem Transzendentalisten passieren, ob das in einem Ashtanga-Yoga-Bereich ist, im Bhakti-Yoga-Bereich, im Hatha-Yoga-Bereich. Es gibt so viele Yoga-Bereiche, transzendentale Bereiche, wo Menschen sich Entsagung ausführen und ausüben, wo sie immer wieder mal von ihren spirituellen, transzendentalen Ebenen herunterfallen. So, das sollte man nicht so an den goldenen Haken hängen. So, ich habe mal einen Buddhisten kennengelernt, der 30 Jahre im Zölibat gelebt hatte. Und dann runtergefallen ist, einmal hat er eine Frau, mit einer Frau dann Sexualität genossen. So, sein Urteil war, dass er aufgrund dieser Tätigkeit von der Gemeinde gerichtet worden ist, also zu Tode. Er ist aufgehängt worden, muss seinen Körper geben. Das ist ein sehr extremer Fall. Aber damit ist das gebüßt. irgendwo, was er getan hat. So ein Heiliger, ein Sadhu, muss sich hüten, muss sich vorsehen. Er ist immer ein Vorbild, er muss immer ein Vorbild sein, ein großes Beispiel für andere Menschen. Und das ist eine sehr große Aufgabe für ihn. Eigentlich möchte er das nicht, er möchte nicht in so eine Schublade hineingedrängt werden, weil er möchte ja Gottesbewusstsein praktizieren. Aber er möchte nicht für jeden und allen unbedingt in jeder Beziehung zum Vorbild sein. Weil das kann man nicht. Das ist eine schwere Last, die zu tragen, habe ich gesehen, auch in unserer Bewegung, ist fast unmöglich. Man will schon ein Vorbild sein, aber nicht in der höchsten Vollkommenheit. Das kann nur die höchste Persönlichkeit Gottes. So, das heißt, ein Gottgeweihter, ein Sadhu, hat auch mal Schwächen und möchte sie auch mal offenbaren, diese Schwächen. Also sagen, ich bin auf dem Weg, aber ich bin noch nicht vollkommen. So, bitte respektiert und achtet das. Das möchte er den anderen Mitmenschen zeigen. Ne? Muss aber trotzdem ernsthaft dem Vorgang weiter folgen. Ne? Aber man sollte nicht in ihn so viele Erwartungen hineinprojizieren. Man sollte ihn auch als Menschen sehen, wie du und ich. Nicht? Der bloß den Weg, einen anderen Weg gewählt hat, nämlich nicht den Weg des Berufslebens, des Reichtums, des Geldverdienens, der Karriere. Ne? Ein schönes Haus, ein schönes Auto zu haben oder eine große Firma. Ne? Was natürlich auch zu respektieren und zu achten ist, weil der Weg der Entsagung gegangen ist. Ne? Den Weg des Gottesbewusstseins, um anderen Menschen auch die Zuflucht suchen, bei ihm einen Sinn im Leben zu geben. Durch seine Verwirklichung, seine Erfahrung kann er für viele Menschen, die kommen, in unsere Tempel hineinkommen, kann er sagen, okay, ich gebe dir einen Sinn, mach es doch so ein bisschen, wie ich es mache. In Verbindung mit deiner Familie, in Verbindung mit deinem Beruf, in deiner Sozialität. Ne? So, diese Stärke haben wir. Das heißt, man kann zu uns kommen, wir können sehr gute Ratschläge geben, wir haben auch Mercy und Barmherzigkeit von Krishna, wir sind auch in der Lage, Probleme, die oft in der materiellen Welt entstehen, aufgrund der Kraft der Maya, der Illusion, können wir auch durch Barmherzigkeit oder durch Mercy, können wir anderen Menschen helfen, dass sie da diese Probleme lösen können, dass sie davon frei werden. Das ist alles möglich. Diese Barmherzigkeit über den spirituellen Meister ist transferierbar. So, die kann man anwenden. Nicht? Aber wichtig ist auch vor allem in Deutschland, weil die Deutschen haben immer die Neigung, schwarz oder weiß zu sehen. Das haben wir so. Wir haben zwei Weltkriege gehabt in diesem Land, aufgrund dessen, weil man immer schwarz oder weiß gesehen hat und nie die Mitte gesucht hat im Leben. Nicht? Und im Moment beschäftige ich mich dieses Thema sehr mit verschiedenen Generationen, deutschen Generationen aus den 20er, 30er und 40er Jahren. So, es gibt ein interessantes Thema zurzeit, das nennt sich German Angst. Wir Deutschen haben sehr viele Ängste im Moment zurzeit, also Existenzängste, Sicherheitsängste, berufliche Ängste, Arbeitslosenängste, politische Ängste, obwohl es dem Land eigentlich gut geht und dieses Land alles hat. Trotzdem haben sie so viel Ängste. Eigentlich, man leidet nicht Hunger, man hat keine kriegerischen Auseinandersetzungen, man hat keine Betroffenheit in der Gestalt, dass man jetzt von einem Moment auf den anderen obdachlos wird, auf der Straße leben muss und so weiter. Man ist eigentlich gut abgesichert. Natürlich muss man immer wieder arbeiten, um diese Sicherheit abzusichern, um sich hinzugeben. Aber man hat trotzdem Angst, man kann das immer wieder alles verlieren, was man hat. Nicht? Und das ist eine materielle Angst. Und im Moment wird darüber diskutiert, ob diese Angst heruntergereicht ist von den anderen Generationen aufgrund ihrer Kriegserlebnisse. So, ich habe die Verwirklichung gemacht, ich war ja nicht im Krieg, aber über meine Eltern und Großeltern, dass sie, als sie alles verloren hatten, dass sie dann, um diese schlimmen Erlebnisse, die sie erfahren haben, dass sie das verdrängt und unterdrückt haben in Form von harter Arbeit. So, sie sind einfach nur noch arbeiten gegangen, um ihre Selbsterkenntnis über diese Situation, die sie erfahren haben, im negativen Sinne, zu verdrängen. So, Arbeit ist eine gute Tätigkeit, um Probleme, die sich bei einem selber aufgebaut haben, zu verdrängen. Nicht? Sich diesen Auftrag nicht zu stellen. Die Verdrängung fing schon da an, dass sie nicht in der Lage waren zu trauern. Warum? Weil man sie als Täter bezeichnet hat. Täter dürfen nicht trauern, sondern nur Opfer. Opfer können trauern, aber Täter können nicht trauern. So, mit diesem Bewusstsein, dieses Bewusstsein der harten Arbeit und des Nicht-Trauerns können, also es bezieht es nicht auf alle, und sehr viel Angst zu haben, das haben sie runtergereicht auf die Kinder und Kindeskinder, auf die nächsten Generationen, die eigentlich gar nicht betroffen sind oder je betroffen waren in dieser Hinsicht. Aber sie haben diese Angst mit ins Herz eingepflanzt gekriegt und übernommen. Deswegen hat jeder heute tierische, panische Angst, arbeitslos zu werden. So, weil es eine materielle, eine Existenzangst, die runtergereicht worden ist, vor den Vätern und Großvätern. So, man muss lernen, mit materieller Angst richtig umzugehen. Man muss den Ursprung dieser Angst versuchen herauszufinden, wo diese Angst herkommt. So, ist das eigentlich meine Angst? Oder ist es die Angst von anderen, die unbewusst, ohne dass ich es gemerkt habe in der Erziehung, mir diese Angst in meinen Körper, in mein Bewusstsein hineinprojiziert haben. Und deswegen, wenn ich rausgehe und die Leute anspreche, ich sehe Leute, die haben alle Angst. Jeder hat Angst. Ne, dass man ihnen irgendwas wegnehmen will, dass er keine Arbeit mehr hat. Ne, dass er nicht das Notwendige zum Leben hat, dass seine Frau ihn verlässt oder dass der Ehemann verlässt die Frau und das Kind. Jeder fürchtet sich vor irgendetwas. Und das liegt daran, weil diese ganzen Generationen, die sich seit den Kriegen so entwickelt und aufgebaut haben, weil sie nur ein Ziel hatten, die letzten 40, 50, 60 Jahre. Ne? Also das sind drei Punkte. Ne? Sie haben hart gearbeitet, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Sie haben gekauft und sie haben konsumiert. Und dann sind sie gestorben. So, das ist ihr ganzes Lebenselixier. Hart arbeiten. Konsumieren, also kaufen, konsumieren und sterben. Und darauf bauen sie ihre, um diese drei, vier Punkte bauen sie ihre ganze Philosophie auf. Ihre Musik, ihre Kultur, alles dreht sich um kaufen, verkaufen, hart arbeiten und sterben. Und das sind natürlich keine philosophischen Inhalte, die uns Freude und Spaß bereiten am Ende des Lebens. Wir wollen ja einen Sinn haben, wenn wir 60, 70, 80 geworden sind. Dann wollen wir einen Sinn verstehen. Warum habe ich eigentlich gelebt? Was war der Sinn meines Lebens? So, wenn der Sinn meines Lebens war, nur hart zu arbeiten, zu kaufen und zu konsumieren und zu sterben, dann ist es ganz natürlich, dass ich mich in dem Moment, wo ich den Körper aufgebe, an irgendwas klammere, was mir was bedeutet hat. Und was hat mir was bedeutet? Bei Akshamil war es Narayan. Und wenn wir, sein Sohn, sein Junge. Und bei vielen, die kein spirituelles Leben erfahren und verwirklicht haben und sich damit nicht beschäftigt haben, in den 60, 70, 80 Jahren, die sie hatten. So, an was werden sie sich erinnern, wenn sie den Körper aufgeben? Wem haben sie da besonders lieb gewonnen? Haben sie überhaupt Liebe kultiviert? Haben sie Liebe erfahren? Freundschaft? Ist das in ihrem Herzen? Hat sich das offenbart? Und wenn ja, bei wem, an wem? Das geht ja nur über Personen. Und über diese Person, die man besonders liebt hat, mit der man besonders einen freundschaftlichen Kontakt gab, an der erinnert man sich. So, wenn ich meine Frau sehr lieb gehabt habe, über 40 Jahre, und ich habe mich von ihr nicht trennen können, ich habe sie festgehalten, immer an der Hand. Ich bin immer mit ihr einkaufen, ich bin durch alle Höhen und Tiefen gegangen, dann werde ich mich natürlich an eine Frau erinnern und werde im nächsten Leben den Körper einer Frau bekommen. Weil ich über diese Frau 40, 60 Jahre lang meditiert habe, weil ich mich abhängig gemacht habe. Und genauso ist es umgekehrt. Wenn eine Frau so sehr an ihren Ehemann haftet, über 40, 50, 60 Jahre, was eine schöne Sache ist, ist ja nichts Negatives. Das ist bloß ein Problem, wenn man es nicht mit Krishna in Verbindung bringt. Dann wird die Frau im nächsten Leben ein Ehemann. Und die beiden werden sich wieder treffen. Und das ganze gleiche Spiel geht wieder von vorne los. Alter, Krankheit, Geburt und Tod. So, jetzt haben wir von einer kleinen Form von kollektiven Karma geredet, wie sich das verbindet, wie man das ungefähr auf einer einfachen Art und Weise verstehen kann und zu verstehen hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns von unseren Liebenden trennen, ne? Dass wir keine Beziehung mehr aufbauen oder dass wir nicht bis am Schluss, am Ende dieses Lebens mit dieser Beziehung, mit dieser Partnerin und diesem Partner unser Leben gestalten. Es soll schon so sein. Aber wenn man das macht, wie Al-Jamil nachher, oder wie das die Devotees machen, egal in welchem Vana oder Ashram man sich gerade befindet, und Krishna mit einbaut in dieses Familienleben, dann ist garantiert und es ist sicher, dass beide zurück nach Hause zu Krishna gehen. Mhm. Und deswegen ist es immer wieder schön, Madhachis zu sehen mit Saris, mit einem Tilak auf der Stirn, mit einem roten Punkt. Oder dies mit wie heißt das noch?
Dhoti.
Dhoti. Und das erinnert uns alles an Krishna. Ne? So selbst die Äußerlichkeiten sind immer in Verbindung mit unserem spirituellen Dharma, mit Krishna-Bewusstsein. So, diesen Weg, auch wenn wir manchmal Fehler machen, wir machen Fehler, es bleibt nicht aus. Es geht nicht ohne. Wir sind verdammt, Fehler zu machen, weil wir eben nicht vollkommen sind. Es kann auch mal passieren, dass wir Probleme kriegen, dass wir auch mal runterfallen. Mir als Brahmachari, ich muss, darf das natürlich nicht passieren, ich muss das große Vorbild sein. Und wenn es mir passiert, ja, dann muss ich eben meinen Körper aufgeben. Springe ich in die Ganges oder Yamuna? Ertränke mich da, jammerlich. Das wird geraten zu libertären Menschen, die das dann nicht schaffen. Natürlich ist das eine sehr hohe Ebene, selbst dann Hare Krishna, Hari, und dann in die Ganges zu springen. Ohne Angst. Solange der Mensch Angst hat, solange man noch Angst hat, sollte man nicht in die Ganges springen. Da muss man auch noch seine Verpflichtungen auf der materiellen Ebene nachkommen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber wenn man spirituell befreit ist, wenn man keine Angst mehr, keine materielle Angst hat, dann ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, sagt man, glaube ich, in christlichen Institutionen, dass man zurück nach Hause zu Gott geht. So, deswegen möchte ich euch ermutigen, auch wenn man mal in große Schwierigkeiten, in ein Gewitter gerät, wo das nicht so gut läuft, das Krishna-Bewusstsein, weil die Erscheinungsweisen der Rajaguna oder der Tamaguna vorherrschend sind, also sehr stark, sehr strong sind, sollte man nicht resignieren. Nach einem schlechten Gewitter kommt immer wieder die Sonne. Da kommt immer wieder der Sonnenschein. So, ne? Da kommt immer wieder Krishna und seine Geweihten. Da kommt der heilige Name, ne? Das gemeinsame Schenken, gemeinsam Prasada nehmen. Da kommt ein schöner Geburtstag, den wir hatten oder haben jetzt von Param. So, nicht? Und wir kommen alle, wir werden alle wieder connected, verbunden mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, mit Krishna. Und dann merken wir eigentlich, es ist zwar sehr schwer, Krishna zu sein, aber es ist auch wieder ganz leicht, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Und das kann man heute sehr schön sehen. Also hier ist hier sind alle Varnas und Ashrams vertreten heute in unserem...
Kein Sannyasi.
Kein Sannyasi? So, es ist alles da, es ist alles gegenwärtig. Und dieser Vers passt sehr gut in die Atmosphäre im Moment, in unsere Atmosphäre, in unsere Sangha, in unsere Gemeinschaft hinein. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi, Hare Om. Ja, wenn da noch ein paar Fragen sind.
Ich hätte eine Frage. Und zwar in der Erläuterung von Srila Prabhupada schreibt er, dass wir Maya, dieser illusionären Energie, den Krieg erklären sollten. Einerseits wird es ja gesagt, dass Maya auch eine sehr, sehr große Dienerin Krishnas ist. Und zum anderen hat Prabhupada ja auch, und das hast du auch nochmal sehr schön erklärt, dass es sehr schwer ist, diese illusionierende Energie überhaupt zu bezwingen, weil sie sehr, sehr mächtig ist. Vielleicht kannst du ein paar Vorgänge erklären, die uns helfen, diese Energie zu bezwingen. Weil es ist ja so, man kann ja nicht gegen einen Berg anlaufen, der ist immer größer. Aber was für Möglichkeiten haben wir Menschen, sozusagen, das zu umgehen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also man wird nie, wenn man jetzt eine große Kraftanstrengung macht im Leben, weil man irgendwas erreichen will, sei es, man will Millionär werden oder man will ein großer Gelehrter sein oder man will ein guter Devotee sein. Und man versucht das mit Gewalt, gegen Maya, gegen diese Illusion anzukämpfen, wirst du immer eine Gegenwand oder eine Gegengewalt erfahren. Du wirst nie dadurch kommen, ne? Also weil das ein duales Prinzip ist. Nicht? Also du kannst dich noch so stark bemühen, über die Mauer hinwegzuspringen, du wirst es nicht schaffen. Es ist nicht möglich. So. Deswegen sagt Krishna, oder Arjuna sagt zu Krishna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, es ist ja fast unmöglich, Krishna, es ist unmöglich, Maya zu entkommen oder Maya zu besiegen oder ein Heiliger, ein Sattelheilig letzten Endes zu werden in dieser materiellen Welt. Ne? Guckt euch mal raus, was uns da alles angeboten wird. Nicht? Wie ist das möglich? Genau das Gegenteil von dem zu machen, was die Kamis im Fernsehen, nicht in den Medien, in ihrer Konsumierung uns alles anbieten und darstellen, ist fast unmöglich. Du bist hilflos, wenn du das alles siehst. Und deswegen ist die Bemühung, ist total wichtig, dass man anfängt im Krishna-Bewusstsein. Und das zweite Schritt ist, dass man Gemeinschaft hat mit Gottgeweihten, weil als Einzelkämpfer schaffst du das nicht, zurück nach Hause zu Gott zu gehen. Du brauchst Freunde, du brauchst Sadhus, du brauchst Heilige, du brauchst spirituelle Meister, du brauchst fortgeschrittene, ältere Gottgeweihte, wenn du mit ihnen in Gemeinschaft lebst und sie dir vorgeben, was der Weg ist, wie du handeln musst, damit du auf diesem Pfad der Spiritualität Fortschritte machen kannst. Wenn du das annehmen kannst in Demut, ohne dass du dein eigenes Programm machst. ne, ich muss jetzt Guru werden oder ich muss jetzt ein Sannyasi werden oder dies und jenes und dann muss ich der große Teacher, der große Lehrer sein. Also wenn man sich einfach unterweisen lässt, wenn man also diesen Vers von Lord Chaitanya Mahaprabhu sich zu Herzen nimmt, also sich niedriger dünkt als der Strohne Gasse, duldsamer ist wie ein Baum. Also man muss duldsam sein, muss auch warten können. Das passiert nicht alles von heute auf morgen. Ne? So, man braucht Freunde und Bekannte, die auch auf dem gleichen Weg sind. Ne? Man muss frei sein von jeder Form von falschem Geltungsbewusstsein. Ne? Das ist eine hohe Ebene. Ne? Man muss also keine Ehre erwarten, sondern anderen Menschen immer Respekt und Ehre darbringen. Das heißt, man muss sehr tolerant sein gegenüber jedem und allen, aber nicht auf der materiellen, auf der spirituellen Ebene. Ne? So allen Respekt ergeben, also gegen keinen Menschen, gegen kein Tier, gegen kein Lebewesen Vorurteile haben, nur weil es anders denkt und funktioniert wie ich oder du oder so. Allein diese Verwirklichung, ich bin gegenüber allen Lebewesen mal, ohne dass ich negativ oder schlecht über sie denke, nur weil es eine andere Meinung hat und eine andere Richtung denkt oder fühlt oder politisch oder so, was auch immer sie denkt oder macht. So einfach mal Toleranz gegenüber diesen Lebewesen, tolerant zu sein. Ne? Ohne es zu verurteilen, zu richten, es fremd zu bestimmen oder es in eine Bahn lenken zu wollen. Ne? So eine Neigung haben wir oft. Wir haben ein starkes, also meine Mentalität ist so ausgeprägt. Wir Deutschen wollen alles kontrollieren. Wir haben einen starken kollektiven Wunsch zu kontrollieren. Deswegen ist auch auf jeder Kreuzung, in noch so einem kleinen Dorf, das Nienburg ist oder ob das Sandhofen ist oder ob das klein Kleckersdorf ist, überall stehen 3-4 Kameras. Die Autos sind kontrolliert. Hoffentlich fährt er schneller. Hoffentlich fährt er noch schneller über 50 km, damit wir nachher 50 Euro in der Kasse haben. unser Laden, unsere Mentalität ist es einfach, jeden und alles abzukontrollieren, ne? Um daraus einen Profit zu schlagen. So, das ist so eine ganz schlimme Neigung, die man hier sehr schön sehen kann. In Ausland ist es nicht so stark wie bei uns. Und das macht sich jetzt nicht nur an Kameras fest, da kommt ein kleines Problem auf und dann verallgemeinert man dieses und setzt diese Maßstäbe dann auf die ganze Bevölkerung an. Zum Beispiel jetzt in Terrorismusbekämpfung. Man nimmt den Menschen hier immer mehr Freiheiten, selbstständig zu sein, selbstständig zu denken. Ne? Man muss alles, der Staat möchte alles wissen, das ist so ein Netz von Informationen, die er haben möchte, über das alles, was du machst, bist, wie viele Kinder du hast, was du isst, was du tanzt, nicht, was dein Beruf ist, was deine Fähigkeiten sind und so weiter. Alles will er wissen, der mischt dich überall ein. Ne? Und somit wird das Leben der Menschen immer mehr kontrolliert und begrenzt, die Freiheit wird immer mehr eingeschränkt. Und die Freiheit wird einfach nur durch Freizeit entsetzt. Man denkt, Freizeit, man tut die Menschen heute mit so viel Freizeit konsumieren, bestücken, dass sie denken, das ist Freiheit. Freizeit ist für die das Synonym, das Gegensatz ist für die Freiheit. Da haben sie es geschafft, die Dämonen, den Menschen einzureden, dass Freizeit gleich Freiheit ist. Und wenn die jungen Leute mal demonstrieren, eine andere Meinung haben, wie die etablierten älteren Generationen, wie wir das in den 70er oder in den 60er, 68er, war eine große revolutionierende Generation, die aufgestanden ist gegen den Vietnamkrieg, oder gegen andere Ungerechtigkeiten in der Welt, was heute kaum noch jemand macht, hat sich keiner, in Bosnien hat sich keiner aufgeregt, als in Europa direkt von deutschen Waffen und Kriegsmaschinerie da reingeführt worden, ist keiner mehr aufgestanden oder ganz wenige noch sind auf die Straße gegangen. Warum? Weil sie Freiheit mit Freizeit verwechselt haben, nicht? So, nicht mehr bereit sind für ihre Werte, für ihre spirituellen Werte oder für ihre Werte des Freidenkertums rauszugehen und auch zu streiken. Und deswegen geht hier alles drunter und drüber. Aber es ist ein anderes Kapitel, da jetzt noch tiefer einzutauchen. Das ist wieder ein Bereich für sich, worüber man eine Klasse geben könnte. Aber es ist eine Neigung, ne? Eben alles zu schauen, was macht der andere? Ne? Warum hat der jetzt dieses Auto und ich nur das? Und jeder kontrolliert den anderen oder den Nächsten aufgrund von Neid. Ne? Also viele Menschen haben, die gönnen den anderen nicht auch das, was man selber genießen möchte, nicht? Oder genießen kann. Nicht? Jeder guckt, also ich merke das oft, wir kriegen ja auf die Straße raus, wir verteilen Bücher und wir verteilen Hefte und wir können uns ein kollektives Gesamtbild machen von den Menschen da draußen, wie sie gerade im Moment drauf sind, was sie denken, fühlen und wollen, was ihre Betroffenheit ist und wie die Situation ist in der Atmosphäre. Ist sie kriegerisch? Ne? Ist sie gefährlich, ist sie impulsiv oder ist sie friedvoll, ist sie gemeinnützig, sozial, nicht? Und wir haben, also im Moment ist es sehr schlimm,
die Menschen sind, obwohl sie eigentlich, das war eigentlich eben mit German Angst. Das Problem haben wir im Moment, deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema auch intellektuell ein bisschen, diese German Angst. Obwohl eigentlich alles da ist in Vollkommenheit, ist man trotzdem sehr fixiert, ist man sehr kontrolliert, ist man sehr maschineriert. Nicht? Man funktioniert einfach nur noch wie so eine Marionette an irgendwelchen Fäden. Jeder macht genau das, was der andere ihm sagt und was von oben heruntergereicht wird. Also es gibt nicht wirklich im Moment bei uns eine demokratische Verhältnis oder ein Verhältnis von Freiheit, einen Geruch von Freiheit, den gibt es nicht mehr, den haben wir nicht mehr. Außer die Devotees, die haben wir noch.